Ich freue mich erstmal sehr, heute hier zu sein. Ich finde das schön. Guten Morgen nochmal beisammen, soweit wir uns noch nicht begrüßt haben. Als ich neulich mit dem Auto gefahren bin, lief im Radio aus den 80er Jahren das weltbekannte Lied Sweet Dreams von Eurythmics. Ja, es ist schon ein paar Tage her. Und ich fand das so schön. Sweet Dreams, so süße Träume, das ist doch etwas Tolles, wenn man süße Träume hat. Ich habe mir dann den Text noch etwas näher angeschaut von der Gruppe Eurythmics zu diesem Titel Sweet Dreams, und das war dann für mich weniger Sweet Dreams als Strange Dreams. Also, aber nun gut, ich habe das trotzdem als Anstoß für den heutigen Tag genommen. Süße Träume. Eurythmics, ich habe immer gedacht, das leitet sich irgendwo ab aus europäische Rhythmen, ist aber auch total falsch. Es ist eigentlich eine Art Musikerziehung. Aber trotzdem, das Thema Europa halten wir nochmal fest. Süße Träume. Wie oft habe ich, wenn ich meine Kinder ins Bett gebracht habe, heute in dem Alter wird das schwieriger, mit Vater bringt die Kinder ins Bett, aber als sie noch etwas kleiner und handlicher waren, wie oft habe ich mit denen am Bett gesessen, habe mit denen zusammen gebetet, habe mit ihnen auch dafür gebetet, dass sie gute Träume haben, ja, und dass sie gut schlafen und dann auch gestärkt aus dem Schlaf aufwachen für den nächsten Tag in der Schule, im Verein, in den Ferien oder was auch immer sie dann machen. Und dass so ein guter Schlaf wichtig ist, das kann ich euch aus Erfahrung sagen. Ich leide an obstruktiver Schlafapnoe, das heißt, ich bin ein leidenschaftlicher Schnarcher. Das heißt, meine Mitwelt nimmt das Segen wahr. Und ich habe allerdings, und weil sich das auch bei mir dann so entwickelt hat, auch dann entsprechend Atemaussetzer in der Nacht, und dass es dann in der Klinik irgendwann mal festgestellt wurde. Also ich war immer mal wieder sowieso dann in Behandlung, weil ich wusste, das ist nicht so ganz. Bis man dann festgestellt hat, okay, meine Sauerstoffsättigung im Blut oder der Sauerstoffgehalt im Blut, der ist eigentlich viel zu weit unten, fällt zu weit runter. Ich komme auch gar nicht mehr richtig in diese Ruhephase. Und haben wir gestern Abend bei Freunden gesessen, die da ähnliche Probleme hatten, haben wir genau dieses Thema gehabt, war interessant. War ich in der Schlafklinik und du liegst da, du wirst mit der Kamera überwacht, du bist von oben bis unten, überall, wo irgendwie eine kleine Fläche ist, hast du irgendwas angestöpselt und gekabelt. Und du denkst dir eigentlich, Mensch, ist ja total blöd hier, so einzuschlafen, da oben hängt die Kamera, irgendein fremdes Bett und neben dir Monitore und so weiter. Das Einschlafen war total daneben. Aber das Aufwachen war so klasse. Ich bin aufgewacht, dann hatte danach so eine Maske auf, nur über die Nase bei mir. Und ich war wach, und ich war wach, ich war ausgeruht. Und hatte dann hinterher mit dem Oberarzt eine längere Diskussion gehabt, weil er sagte, sie brauchen das Gerät wahrscheinlich gar nicht. Ich habe gesagt, ist mir egal, was wir jetzt machen, ich brauche das, ich will das. So, und seitdem habe ich das, und das ist auch gut so. Also ich habe mit diesem Augenblick unheimlich nochmal das Schlafen wertgeschätzt, kennengelernt, was das eigentlich bedeutet, gut zu schlafen. Aber jetzt kommen wir eigentlich mal wieder zurück zu den Träumen. Auch wir Erwachsene träumen. Wir erinnern uns nicht immer so oft daran, was wir geträumt haben. Aber es gibt ja auch Tagträume. Es gibt Tagträume, wo wir vielleicht vom großen Geld träumen, vom Erfolg, von einer Beziehung, die aus Liebe geprägt ist, von einer heilen Familie, von Freiheit, Selbstverwirklichung. Ich möchte das und das noch in meinem Leben erreichen. Vielleicht auch eine Weltreise oder irgendetwas anderes, wo wir sagen, da strecke ich mich nach aus, das will ich mal, danach sehne ich mich. Die Frage ist nur, welchen Platz hat eigentlich Gott in diesen unseren Träumen? Wo steht er? Nun, wir haben jetzt noch einen Bibeltext. Thomas, können wir den auf den Beamer schmeißen? Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 40, gerne aus Luther. Sarah wird es gleich vorlesen. Kannst gerne schon mal vorkommen, Sarah. Ein Applaus für Sarah. Also, was ich sagen möchte, eingangs zu dieser Geschichte, die wir jetzt lesen. Sie handelt von Paulus und seinem Schüler Silas in Philippi. Das ist in der römischen Provinz Makedonien. Und dort hatten die beiden, so im Jahre 50 nach Christi, die ersten christlichen Gemeinden auf europäischen, jetzt sind wir wieder bei Europa, auf europäischen Boden gegründet. Und da steigen wir jetzt ein in diese Geschichte, Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 40.
Die Magd mit dem Wahrsagegeist. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd. Die hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie: Diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt vor die Oberen und führten sie zu den Stadtrichtern vor und sprachen: Diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr. Sie sind Juden und verkünden Sitten, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Und das Volk wandte sich gegen sie, und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen. Paulus und Silas im Gefängnis. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und zugleich öffneten sich alle Türen von allen, fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Er ließ sie, sich und alle, die seinen, sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Als es aber Tag geworden war, sandten die Stadtrichter die Gerichtsdiener und ließen sagen: Lass diese Männer frei. Und der Kerkermeister überbrachte Paulus diese Botschaft: Die Stadtrichter haben hergesandt, dass ihr frei sein sollt. Geht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen: Sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind, und in ein Gefängnis geworfen und sollten uns noch heimlich fortschicken? Nein, sie sollen selbst kommen und uns hinausführen. Die Gerichtsdiener berichteten diese Worte den Stadtrichtern. Da fürchteten sie sich, als sie hörten, dass sie römische Bürger wären, und kamen und redeten ihnen zu, führten sie heraus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia. Als sie die Brüder und Schwestern gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort.
Genau. Danke sehr. Ein langer Text, hat aber auch viel bewegt. Nun, ich finde, der Paulus, der ist da drin sowas von menschlich. Ja, er läuft durch die Städte mit Silas gemeinsam. Und dann kommt immer diese Frau über Tage, ja, und sagt immer: Das ist der, den der Herr gesandt hat. Und was macht Paulus? Der ist irgendwann mal sowas von genervt von dieser Frau, dass sie da hinterherläuft. Er dreht sich um und sagt: Zum Geist, fahre aus. Er spricht einfach zum Geist: Fahre aus. Und dem passiert auch so. In heutigen Coaching-Seminaren und dergleichen würde man wahrscheinlich erstmal sagen: Geh erstmal auf die Frau zu und rede mit ihr. Was ist los mit dir? Was hast du? Werde dir deine eigene Situation bewusst. Paulus ist einfach nur dann genervt und fühlt sich gestört und dreht sich zu ihm und sagt: Fahre aus. Damit sind dann, wir sind bei den Träumen, die Träume der Herren von dieser Wahrsagerin auch geplatzt, ja. Sie kann kein Geld mehr einnehmen, weil sie nicht mehr diese Fähigkeit hat, weil ihr dieser schlechte Geist auch fehlt. Und nun hat Paulus eigentlich erstmal etwas Gutes getan, er hat diese Frau befreit. Aber am Ende des Tages wird er dann öffentlich geschlagen, ins Gefängnis geschmissen und zwar in der hinterste Zelle noch. Also tue Gutes, lass dich schlagen und lande im Gefängnis. Und was passiert dann? Er sitzt im Gefängnis, die Grundmauern wanken, die Türen springen auf. Freiheit. Aber er ergreift sie nicht. Er bleibt in der Zelle. Er bleibt in der Zelle sitzen. Ja, und er hält sogar noch den Gefängniswärter, den Kerkermeister, ja, den hält er noch vom Suizid ab. Dieser Kerkermeister hat sich extra die hinterste und letzte und dunkelste Zelle, das steht ja auch da drin, hat er sich rausgesucht für den Paulus und für den Silas. Und dieser Mann, der ihm so viel Schlechtes gewollt hat, den hält Paulus noch vom Suizid ab. Und am Ende des Tages geht er mit dem Kerkermeister nach Hause, die Familie lässt sich taufen, die Familie bekehrt sich und dann setzt er sich wieder zurück ins Gefängnis. Er empfängt ja dann im Gefängnis die Nachricht, hör mal, die Obersten haben gesagt, du bist frei. Und er sagt dann, nö, so einfach ist das nicht. Ich habe mir dann zwischendurch die Frage gestellt, ob Paulus vielleicht Deutscher ist. Alles muss ja seine Ordnung haben. Aber nein, er ist Römer. Ja, und wir wissen ja auch, wer Paulus eigentlich war, nämlich der Saulus. Ein Römer, der sehr genau wusste, welche Rechte es gibt und wo er gesagt hat, ich bin römischer Bürger, ihr dürft mich nicht einfach so ohne ordentliches Gericht öffentlich schlagen und hinrichten und mich ins Gefängnis werfen. Tja, eigentlich hätte diese ganze Geschichte auch ganz anders ausgehen können. Also, in dem Moment, wo die Mauern wanken, die Gefängnistüren aufspringen, die Fesseln sich lösen, hätte Paulus ja auch sagen können, okay, kommen Sie das, wir gehen jetzt raus. Dann laufen Sie an dem inzwischen verstorbenen Kerkermeister vorbei, besuchen Lydia und ziehen in die nächste Stadt, in der Hoffnung, dass sie keiner suchen wird. Das wäre das eine gewesen. Und das andere wäre auch gewesen, Gott würde gar nicht die Kerkermauern beben lassen. Warum? Das war ja nicht der Grund seiner Freiheit, dass Paulus befreit wurde. Das waren ja die Obersten, die dann gesagt haben, ihr könnt gehen. Also Paulus wäre sowieso frei gewesen. Aber er bleibt dort, weil er dort eine ganz andere Sicht hat. Und er kann dort genau sagen, wo die Fehler hier waren, die Fehler in der Justiz, die Fehler in der Politik und kann diese auch benennen. Und er bleibt in diesem Spannungsfeld dann auch stehen, in diesem Gefängnis, bis das auch so durch ist, so wie Gott es dann auch geplant hat. Er stellt sich dieser Herausforderung. Wir hatten jetzt vorhin, kurz noch vor der Predigt hier, gebetet für Heilung. In Kirchheim war letzte Woche Anbetungs- und Heilungsgottesdienst. Für mich sind Heilungsgottesdienste, das muss ich sagen, immer eine Herausforderung. Wir beten für Heilung, wir treten als Gemeinde, als Gruppe, als Kreis dafür ein, dass jemand gesund wird. Und wir beten voller Überzeugung, voller Kraft, voller Inbrunst. Aber doch müssen wir immer wieder feststellen, dass das, was wir erbeten, nicht immer so schnell, sofort und in dem Umfang eintritt, wie wir es erwarten. Gott sagt doch, ich höre deine Gebete, also dann mach doch jetzt auch. Und das ist ein Spannungsfeld, in dem wir immer wieder stehen und wo uns auch der Teufel drin versucht und sagt, hey, hat wieder nicht geklappt. Aber darum geht es gar nicht. Es liegt allein in Gottes Hand. Ich darf das abgeben. Ich darf sagen, Gott, es ist dein Wille. Und es hat auch nichts mit Gnade zu tun, ob jetzt jemand geheilt wird oder nicht. Wenn ich jetzt sage, Daniela, dass du geheilt bist, das war eine Gnade, weil wir für dich gebetet haben. Und Jürgen, du bist leider nicht gesund geworden. Das heißt, du stehst in der Ungnade Gottes. Das wäre der Umkehrschluss. Das ist auch falsch. Ja? Und deswegen, es hat nicht nur etwas mit Gnade zu tun, sondern manchmal auch mit dem Blick, den Gott hat und wir nicht. Und ich fand das so schön, Angelika, du sagtest, es sollen Ströme, Heilungsströme fließen. Ich hatte gleichzeitig dieses ziemlich alte Lied im Kopf, O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Ja, und fand ich sehr passend. Das heißt, manchmal haben wir Träume oder irgendwelche Vorstellungen, die aber nicht unbedingt so in Kraft treten, wie wir uns das wünschen. Und der Paulus, man steht gar nicht viel über Silas da drin, wie der jetzt als Schüler reagiert, wie er das jetzt aufnimmt, dass jetzt eigentlich alle Zellentüre aufspringen und sie bleiben trotzdem dort sitzen und kommen wieder zurück. Aber letztendlich bleiben beide in diesem Spannungsfeld stehen und folgen dem, was sie oder zumindest Paulus von Gott auch als ihren Weg sehen, Zeugnis sein. So ist die Familie des Kerkermeisters gläubig geworden. So sind viele Mitinsassen gläubig geworden. Und Paulus wurde zu Recht und Silas wurden zu Recht freigesprochen. Und die Obersten wussten zu Recht, was sie Falsches getan haben. Er blieb in dieser Verantwortung, das auch zu sagen und zu machen. Wir haben übrigens auch eine Verantwortung. Wir haben viele Verantwortung. Eine Verantwortung trifft auf uns am 26. Mai. Jetzt sind wir auch wieder in Europa. Am 26. Mai sind die Europawahlen. Und wenn wir jetzt auf diese Wahlen schauen, dann ja, haben wir viele Sachen, die uns wundern, die uns komisch vorkommen. Es gibt einen Brexit, trotzdem stimmen die Briten noch mit ab. Obwohl sie dann wieder, so sieht's ja aus, dann weg sind. Wir in Deutschland haben zum Beispiel keine Sperrklausel, darüber redet auch nicht wirklich jeder. Das heißt, jede Partei, die mit irgendwelchen geringen Anteilen gewählt wird, wir haben 41 am 26., wo wir darüber abstimmen können, 41 Parteien, die können je nach Aufstellung der Sitze tatsächlich dort ins Europaparlament kommen. Und das sind dann nicht nur die bekannten, also CDU, CSU, SPD, Grüne, Linke, AfD und FDP, ohne jetzt irgendetwas zu bewerten, aber das sind einfach mal so die großen und bekannten. Da gibt es dann Splitter- und Kleinparteien, ich habe mal ein paar rausgesucht, der Dritte Weg, die sind etwas braun, die Partei für Gesundheitsforschung, dann gibt es ab jetzt Demokratie durch Volksabstimmung, Bündnis Grundeinkommen, Partei für die Tiere Deutschland, und Europäische Partei Liebe. Ich denke, die haben alle viele gute Ideen für Europa. Und bitte, ich bin ja froh, dass wir einen Strauß haben an Parteien. Und das ist ja auch wichtig, die Vielfalt. Und gerade die Opposition ist wichtig. Aber bitte nicht mit der Gießkanne irgendwelche Parteien da ausschütten. Und es ist dann halt irgendwann mal fraglich, wie viel das am Ende noch bringt. Paulus hat hier dieses Recht, was er eingefordert hat als Römer. Er hat sich direkt an den Richtigen gewandt. Er ist hingegangen und hat gesagt, ich bin römischer Bürger. Ihr dürft mich nicht einfach so oder uns so einfach verurteilen. Und ich möchte euch bitten, dass wir beten für den 26. Mai, dass wir beten für die Politiker, dass wir beten, dass wir auch ganz bewusst als Christen beten gegen den Terrorismus, den es gegen Christen, aber auch gegen Moslems gibt. Christchurch, das ging ganz klar gegen Moslems. Und ich muss für mich gestehen, dass mir mein Glauben nicht immer leicht fällt. Dass es für mich nicht immer leicht ist, meinen Glauben zu stehen, den Mann zu stehen, so wie Paulus es hier im Gefängnis gemacht hat. Ja, und wirklich, also die Gefängnistüren springen auf, dann gehe ich doch raus. Aber wirklich dann dem eigentlichen Gedanken Gottes zu folgen und dort zu bleiben und Zeugnis zu sein. Wir haben insgesamt 622 Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Laut einer Veröffentlichung sind 190 katholisch bekennend und 177 evangelisch bekennend. Das ist schon mal mehr als die Hälfte. Dann gibt es noch, ich glaube, drei Moslems eine zweistellige Zahl an Atheisten und der Rest schweigt, sagt nichts zum Glaubensbekenntnis. Aber gerade für unsere christlichen Geschwister, ohne jetzt zu urteilen, was sie machen oder wie sie es machen, möchte ich euch bitten, auch für die zu beten, dass sie in der Politik, in den Herausforderungen, in denen sie auch dort stehen, also jeder von uns steht in einer Herausforderung, die Politiker noch umso mehr, lasst uns für sie beten. Lasst uns nicht über ihr Christsein urteilen, lasst uns für ihren festen Stand als Geschwister im Glauben beten. Ein paar Namen, die sich auch öffentlich zu ihrem Glauben bekennen. Nochmals meine Bitte, urteilen möchte ich nicht. Das sind Katrin Göring-Eckardt, Wolfgang Thierse, Philipp Rösler, Winfried Kretschmann, Thomas de Maizière, Angela Merkel, Volker Kauder, Frank-Walter Steinmeier, Peer Steinbrück, Hannelore Kraft, Kurt Beck. Nur um mal so einige Namen, die auch regelmäßig in der Presse zu sehen und zu lesen sind, zu erwähnen. Und es sind noch weit mehr. Es sind also 367 insgesamt, die sich alleine auch öffentlich dazu bekennen. Lasst uns für sie beten auch, dass sie ihren Mann, ihre Frau auch im Glauben stehen können. Und wir hatten vorhin gesungen, du hattest das Lied rausgesucht, ich kannte es jetzt noch nicht, aber da ging es darum, fürchte nichts, wir werden geschützt vom Verbrennen, vom Verdursten und vom Ertrinken. Und uns immer wieder darauf zu stellen und zu sagen, ja, auch wenn ich manchmal im hintersten, dunkelsten, kältesten Gefängnis sitze und mein Leib vielleicht leidet, meine Seele wird Gott nicht verbrennen, meine Seele wird nicht verdursten und meine Seele wird nicht ertrinken. Und mit dieser Gewissheit, in der wir dort sind und dass Gott bei uns ist und zu uns steht und mit uns geht, können wir auch unseren Stand in der Gesellschaft einnehmen, zu sagen, ich bin Christ. Denn du bist geliebt, du bist von Gott geliebt und jeder von uns ist auch von Gott ausgestattet mit dem, was wir brauchen. Was wir brauchen, um unsere Frau, unseren Mann auch im Glauben zu stehen. Und so können wir nur unseren Kopf heben, auf den Herrn schauen, auf den König schauen und vorangehen. Dass das nicht immer einfach ist, das sehen wir hier. Ich hatte das, wann war das, am Karfreitag oder was hatte jemand das? Ich glaube, Jürgen, du in deinem Statusbild gehabt. Ich finde das eine sehr ansprechende Darstellung und was es auch nur auf den Punkt bringt. Ich liebe dich, dafür nehme ich deine Scham, deine Schuld, deinen Schmerz, deine Einsamkeit, aber du sollst es auch leben. Nimm das, was du geschenkt bekommen hast und lebe es. Und gib es weiter, so wie es Paulus auch hier gemacht hat. Paulus hat es nicht für sich behalten, sondern hat es genutzt, dass auch die Familie des Kerkermeisters Jesus erkannt hat und sich hat taufen lassen. Und letztendlich ist es so für mich, manchmal kommt alles anders, als wir es uns vorstellen. Manchmal haben wir Erwartungen, wie unser Leben verläuft, wie manche Situationen verlaufen sollen, Ziele, die wir uns gesetzt haben und die wir dann nicht erreichen. Manchmal kommt alles anders, als ob wir es in unseren süßen Träumen geträumt haben. Aber es geht nicht nur um die süßen Träume, sondern darum, dass wir in der Gewissheit leben, dass Gott mit uns ist und dass es auf einmal nicht nur ein Gefängnisausbruch ist, sondern dass es mehr ist, sondern dass es ein Zeugnis ist. Dass es ein Zeugnis ist für die Mitgefangenen, für den Gefängniswärter, für die Mitmenschen, für die Freunde, für die Kollegen, vielleicht für ganz Fremde. Ein Zeugnis ist von der großen Liebe, die Gott uns bewiesen hat und immer wieder beweist. Amen.